Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und heute geht es um das Thema Resilienz, also nicht aufgeben. Nicht aufgeben? Wieso, gab es da irgendwie gerade irgendwelche aktuellen Situationen? Ich denke mal, 80 Millionen Hobby-Schiedsrichter haben gesehen, dass uns Deutschen, der deutschen Nationalmannschaft, ein Strafstoß verwehrt wurde. Es war eine ziemlich eindeutige Sache. Der Mike Cucurella, der ganz bewusst als spanischer Verteidiger gegen den Schuss von Jamal Musiala verhindern wollte, dass das Tor geht und den auch geblockt hat dadurch, wusste ganz genau, das ist jetzt blöd gelaufen. Okay, also Deutschland wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach mit 2:1 in Führung gehen. Und es waren alle euphorisch gejubelt. Ja, klar, es war ja ein ganz deutliches Handspiel. Und dann blieb der Pfiff aus. Und der Schiedsrichter sagt, nee, war kein Vergehen. Also kein Mensch hat es verstanden und vor allen Dingen hat keiner verstanden, dass er nicht nochmal bei so einer wichtigen Entscheidung an die Videokamera geht und sich das Ganze nochmal anguckt. Dann hat er nämlich gemerkt, dass die Hand eindeutig zum Ball geht, indem er sich nämlich zum Beispiel dann halt Senf denkt. Aber okay, das ist eine Sache, das hat jetzt mit dem Lernen nichts zu tun, oder? Doch. Hat es doch. Weil solche Niederlagen passieren. Das mag noch so ungerecht sein und ich habe sogar gelesen, ich glaube 300.000 haben eine Petition unterschrieben, dass dieses Spiel wiederholt werden soll. Also natürlich könnte man sagen, wenn es wirklich gerecht sein soll, dann müsste das bei solch einer Sache, bei so einer wichtigen Sache, wiederholt werden, aber das gab es natürlich noch nie in der Europameisterschaft und das wird es auch in Zukunft nicht geben. Fehler passieren, ja, arrogante Schiedsrichter wird es auch weiterhin geben. Ich weiß das selbst, ich kenne ja auch eine ganze Menge meiner Kollegen, ich habe ja selbst jahrelang als Basketballschiedsrichter Spiele geleitet und ich habe es versucht, so gerecht wie möglich überhaupt zu machen, also möglichst alle Vergehen zu sehen, die entsprechend zu pfeifen, aber auch bestimmte Pfiffe wegzulassen. Naja, in den meisten Fällen bin ich dabei sehr, sehr gut gefahren. Es gab fast nie irgendwelche großen Diskussionen meiner Mannschaften, aber weil ich jetzt auch wahrscheinlich niemals als ein Spiel gesehen habe, wo ich mich in den Mittelpunkt bringen muss oder so. Naja, aber das sei ja dahingestellt. Frage ist jetzt, was ist das jetzt? Hat das nun mit der Resilienz zu tun? Nun, Resilienz ist ja etwas, wie gehe ich denn mit Niederlagen um? Mit Rückschlägen? In dem Fall ist es keine Niederlage, würde ich sagen, weil Deutschland war ganz außergewöhnlich stark gegenüber der vermeintlich besten Mannschaft des Turniers. Also die Spanier sind schon super toll, nicht? Aber unsere haben absolut gegengehalten und wie gesagt, wenn dieses 2:1 gefallen wäre, ja, Da hätte man natürlich überlegen müssen, wie hätte das Spiel weitergehen können, nicht? Dann hätten nämlich die Spanier aufmachen können und wir hätten die Konterchancen gehabt und so weiter. Aber es ist ja nicht so und das war's. Aber die Frage ist ja nun, wie geht man jetzt damit um? Ist man jetzt ein Opfer? Wenn man sich in diese Rolle begibt, dann wird es schwierig, damit tatsächlich konstruktiv umzugehen. Also, die Frage ist ja, wie geht man daraus gestärkt heraus? Und da fand ich unseren neuen Bundestrainer Nagelsmann also genial. Also er hat beides gezeigt. Er hat gesagt, okay, also, er hat gezeigt, dass er unfassbar traurig ist für seine Spieler, die wirklich alles gegeben haben. Und das ist ja auch die Frage. Wenn wir jetzt gegen Spanien ausscheiden und wir haben schlecht gespielt, wir haben nicht unsere Leistung gebracht, die wir eigentlich hätten bringen können. Wir haben uns nicht angestrengt. Wir waren überheblich, alles sowas, das hätte ja sein können. Dann ist es ja relativ leicht zu sagen, okay, ich akzeptiere diese Niederlage, die anderen waren einfach besser. Aber in diesem Fall waren sie gleichwertig, vielleicht sogar im zweiten Teil des Spiels besser. Sie hatten am Ende wirklich Pech, weil ein Schuss landete sogar noch an den Pfosten. Also auch das hätte dann auch noch mal zum Elfmeterschießen führen können, weil in der Verlängerung war es ja dann auch noch mal so. So, aber ja, er hat dann aber auch gesagt, okay, wir sind unfassbar traurig und diese Stimmung muss man allen Spielern natürlich zugestehen, ist ja klar. Es wäre sehr, sehr seltsam, wenn die sich jetzt nicht traurig gewesen wären. Aber vor allen Dingen hat er gesagt, es tut mir auch so, so leid für dieses wahnsinnige Publikum, das mitgelitten hat, das also wütend war darüber, über so einen Schuss. Aber sagt er, aber wir konnten euch sozusagen, können euch jetzt nicht weiter begleiten, weil wir sind ausgeschieden. Also, die Gefühle hat er natürlich akzeptiert. Aber zweitens, er sagt, wir haben wirklich so einen großen Schritt gemacht. Wir haben die Verbindung wieder geschafft zwischen Mannschaft und Bevölkerung, wenn man so will, nicht? Also, es war ja schon mal wirklich so, wo wir gesagt haben, mein Gott, wir verlieren ja hier alles. Die strengen sich gar nicht mehr richtig an. Was ist denn bloß los mit unserer deutschen Nationalmannschaft, nicht? Also, wir waren mal Weltmeister, wir waren mal so gut und jetzt bringen die nur noch eine Niederlage nach der anderen nach Hause. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann kam der Julian Nagelsmann und schon ging das Ganze ein bisschen besser. Und ich glaube, er ist da wirklich mit seinem jugendlichen Einsatz, das ist ja wirklich, ich glaube, der jüngste Bundesliga-Trainer, also nicht Bundesmannschaftstrainer, Bundestrainer aller Zeiten. Er hat also einen unglaublich guten Kontakt zu den Spielern. Und er kennt natürlich auch die entsprechenden Stärken. Und er hat auch gesehen, wie die nach und nach immer besser wurden ja, auch den Glauben an sich selber gewonnen haben wieder. So, das heißt also Resilienz, das heißt also aus den Herausforderungen, aus den Niederlagen, aus den Rückschlägen gestärkt herausgehen. Also niemals aufgeben, immer aktiv bleiben, aufstehen, weitermachen, Krone richten. Und aufgeben selber ist niemals eine Option. So viel zum Fußball. Was wie genau hat das jetzt mit dem Lernen zu tun? Viel, viel mehr als wir denken. Aus meiner Sicht gibt es ganz, ganz viele Kinder und Jugendlichen, die genau mit solchen Niederlagen und Herausforderungen zu tun haben. Also wir merken ja in der Akademie für Lernmethoden, was für Eltern zu uns kommen mit ihren Kindern und erzählen uns die haarsträubendsten Geschichten, wo man auch sagt, das ist doch nicht gerecht. Wie kann man denn als Lehrer so sein? Wie kann man denn so ungerecht beurteilen oder andere Dinge? Aber wie gesagt, Die Frage ist, wie gehe ich damit um? So, sicherlich, wir kommen hierher, oder Sie, die Familien kommen zu uns, zum Beispiel zum Coaching, oder gehen zu unseren Trainern, unseren Learn-to-Learn-Trainern und lassen sich beraten, was gibt es für bessere Lernmethoden, wie kann ich es noch besser machen und so weiter. Aber es werden trotzdem immer wieder Niederlagen und Rückschläge sich einstellen. Das ist nicht zu verhindern. Ja, also sicherlich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Podcast davon rede, ja, wir hatten hier einen Jungen, der hat gar nicht lesen können und der sollte eigentlich zu uns zum Mathe-Coaching kommen und dann stellte sich raus, er konnte die Sachaufgaben überhaupt gar nicht lesen. Ja, doch lesen. Und da war die Frage nicht, wie bringe ich ihm jetzt Rechnen bei, sondern die Frage war, wie bringe ich ihm das Lesen bei? Denn vielleicht kann er ja gar nicht so schlecht rechnen. Aber er versteht die Frage nicht, weil er die Aufgabe gar nicht begreift, weil er die nicht lesen konnte. Also haben wir, das ist ja auch so eine Erfolgsstory bei uns, ihm das Lesen schmackhaft gemacht und tatsächlich innerhalb von 8 Wochen konnte er fließend lesen, beziehungsweise er konnte, hätte schon an einem Lesewettbewerb teilnehmen können. Auch hier kann es natürlich wieder sein, dass er mal einen Rückschlag kriegt. Plötzlich kriegt er einen Blackout und liest wieder nicht so gut oder muss vorlesen und fängt an zu stottern. Die Mitschüler lachen vielleicht und da siehst du, ich denke, du bist ja so gut im Lesen und jetzt nur doch wieder nicht. Und dann fällt er in die alten Muster zurück. Auch hier kann es also sein, dass man wieder einen Rückschlag kriegt und so weiter. Und wenn ich das so sage mit den 8 Wochen, dann ist das natürlich toll. Ja, und natürlich erzählt man gerne von seinen Erfolgen, aber natürlich gibt es auch hier Misserfolge, wo man sagt, naja, ich denke mal in 3, 4 Sitzungen werden wir die Sache erledigt haben. Und dann stellt sich raus, das dauert doch länger als gedacht, weil diese alten Glaubenssätze zum Beispiel so wahnsinnig, wirksam sind und nachhaltig. So, aber was machen wir denn jetzt? Ich sage euch mal erstmal ein Beispiel, wo ich dachte, oh Mann, jetzt läuft es aber richtig gut. Ich hatte in einer Grundschule den Auftrag, immer die Schüler rauszusuchen aus einer Schulklasse, die also echt Schwierigkeiten mit dem Rechnen haben. Und die meisten waren so im Zahlenraum bis 100 unterwegs, aber die Klasse war schon bis 1000 und da setzte es dann bei den Kindern aus und also das hat da tatsächlich mit unseren Enten und Küken innerhalb von einer Viertelstunde geklappt. Das heißt also, nach einer Viertelstunde wussten die Bescheid, die Zahlen, egal wie groß die sind, sind vollkommen egal, aber wir rechneten erstmal in den Tausenderbereichen. Und sie machten gar keine Fehler. Und sie hatten Spaß. Und wir haben ein Spiel draus gemacht. Und nach einer Dreiviertelstunde schwebten die dann aus dem Raum raus und wussten, okay, wir können rechnen. Beim nächsten Mal dachte, na, wir können mal jetzt hier weitermachen. Und sie kamen ziemlich gedrückt zu mir und dachte, so los, hat er keine Lust auf Rechnen oder, ah, doch. Aber wieso, was ist denn? Na, dann zeigten sie mir ihre Arbeiten und alle hatten eine 5 oder eine 6. So, oh, das ist erstaunlich. Ich hatte das Gefühl, ihr habt das alle verstanden. Ja, haben wir ja auch, aber naja, trotzdem haben wir eine 6 gekriegt. Dann habe ich mir die Arbeiten angeguckt und da ging die Arbeit über Millionen und Milliarden. Das heißt also, sie mussten die Zahlen in eine Zahlenwerttabelle eintragen und sie hatten überhaupt gar keine Vorstellung, wie die Zahlen über den 10.000er Bereichen sind. So, und dann habe ich gesagt, naja, wisst ihr überhaupt, was eine Million ist? Und da ist zum Beispiel mir auch wieder so aufgefallen, wie theoretisch wir oft unterrichtet haben oder unterrichten. Nicht, also wir sagen einfach 1 Million oder 1 Milliarde. Aber kannst du dir 1 Milliarde vorstellen? Was ist denn 1 Milliarde überhaupt? Oder 1 Million? Ja gut, 1 Million denkt man immer in Richtung, sagen wir mal, Geld. Nicht? Also jemand hat 1 Million oder nicht. Aber selbst die muss man ja irgendwie mal sehen können. Wie viel kriegt man 1 Million in einen Koffer rein? Oder was müssen das für Scheine sein? Sagen wir mal die 200er Scheine, ja? Ja, ich glaube, man kriegt 1 Million in einen Koffer rein. Und wenn man das mit 50 Erscheinen macht, dann wird es wahrscheinlich schon eng. Aber ich glaube, die wenigsten werden die Möglichkeit haben. Aber hast du schon mal 1 Million gesehen? Ich habe es mit meinen Schülern so gemacht und sage, passt mal auf. Ich habe hier was mitgebracht. Eine Zeitung. Natürlich beim nächsten Mal. Also nicht gleich beim ersten Mal, sondern beim nächsten Mal. Sagt, okay. So, wie viele Buchstaben sind denn hier drauf? Das weiß ich nicht. Dachten sie, naja, lass uns die doch mal zählen. Oh, das ist ja, das dauert ja die ganze Stunde. Ich sagte, okay, habt ihr eine Idee, wie wir die rauskriegen? Und dann sagt einer, naja, es gibt doch die Multiplikation und wir können ja die Buchstaben, also ja doch, die Buchstaben innerhalb einer Zeile lesen und dann multiplizieren wir sie mit den Reihen. Na, super toll. Und wir kamen auf ungefähr 20.000. 20.000 Buchstaben sind auf einer doppelten Zeitungsseite. Aha. Ich habe übrigens mal später nochmal recherchiert. Also im Hamburger Tagesblatt sind es 12.000 auf einer Seite, auf einer Doppelseite also auch so 24.000. So. Er sagt, okay, das sind ja nur erst 20.000. Wie viel ist denn ja nun 1 Million? Okay, also dann haben wir rausgerechnet, aha, wenn wir jetzt also 5 Doppelseiten nebeneinander legen, dann gucken wir auf 100.000. Das heißt also, wir müssten 50 Doppelseiten nebeneinander legen und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Wir waren ja im dritten Stock und haben uns Zeitungen besorgt, haben die unten mit Steinen hingelegt, dass sie nicht wegfliegen und haben dann vom dritten Stock auf diese 50 Doppelseiten Zeitung geguckt. Er sagt, seht ihr, das ist 1 Million, wenn wir jetzt jeden einzelnen Buchstaben zählen würden. Und was ist 1 Milliarde? Er sagt, okay, dann müssten wir natürlich also 1.000 Mal diese Sache machen, denn 1 Milliarde sind 1.000 Millionen. Da können wir schon gar nicht mehr die Zeitungen auslegen. Also da wäre ja die halbe Stadt voll. Und wenn man jetzt nur überlegt, dass also ein Mr. Elon Musk vielleicht 400 Milliarden auf dem Konto hat oder in Wertpapieren, dann wäre ganz Fürstenwalde vollgestellt. Und die Kinder staunten und hatten offene Münder. Aber sie hatten zum ersten Mal eine Vorstellung, was 1 Milliarde ist. Im Übrigen könnte man auch sagen, ein Kollege von mir, er hatte mal gesagt, okay, lass uns doch mal einen Quadratzentimeter vom Fußballfeld auszählen. Und da kann man ja die Grashalme zählen und dann rechnet man das hoch, also 104 Meter mal und so weiter. Und am Ende kommen dann ungefähr 200 Millionen Grashalme raus. 200 Millionen Grashalme, das heißt also, man bräuchte schon 5 Fußballstadien nur mit Rasen und dann würden wir auf 1 Milliarde gucken. So, wir waren bei Resilienz und Durchhaltevermögen. Die Kinder hatten das jetzt also verstanden. Gesagt heißt, wir haben jetzt nicht getrauert und gesagt, ja, wir sind ja doch nicht so gut in Mathe, haben wir ja gleich gewusst. Sie haben uns das zwar beigebracht, aber das nützt nichts. Wir sind ja Opfer. Wahnsinnig. Ich hatte nämlich gefragt, habt ihr bei der Arbeit alles euer Bestes gegeben? Ja, hatten sie. Aber sie wussten es halt nicht besser. Habt ihr euch angestrengt? Ja, hatten wir auch. Ja, ihr habt euch auch bei mir angestrengt. Also da können wir auch einen Haken hintersetzen. Kriegt man, also habt ihr schon einmal erlebt, dass man für jede Tat, die man tut, sofort eine Belohnung dafür kriegt? Nein, haben wir nicht. Ah, und so ist es auch mit den Arbeiten. Also nicht sofort greifen immer die Zensoren. Aber ihr merkt doch selbst, wie ihr immer besser werdet. Ich hatte natürlich den großen Vorteil, das war ja sowieso mein Anliegen sowieso, also einen sehr guten Kontakt zu meinen Schülern aufzubauen. Und sie vertrauten mir auch. Und ich sagte, ihr könnt mir vertrauen. Wenn wir hier kontinuierlich so weitermachen, dann wird es immer wieder solche Rückschläge geben. Ihr werdet doch mal wieder einen Flüchtigkeitsfehler machen oder ihr werdet wirklich mal irgendeine Sache nicht verstehen. Aber die Tendenz ist, dass ihr immer besser werdet. Ich wusste ja auch um die Stärken, also natürlich, wenn habe ich ja die Kinder bekommen, um ihre Schwächen auszumerzen, aber ich konnte ja sagen, guck mal, ich bin vollkommen fasziniert, wie schnell du Kopf rechnen kannst. Also zu dem einen und dem anderen und so weiter, nicht? Also, und das baute sie natürlich auch auf. Und dann habe ich ihr noch ein paar Tipps gegeben, gesagt, okay, wie gehen wir denn jetzt nun damit um mit dieser 6? Naja, ich werde es meinen Eltern zeigen. Und ich sagte, ja, mach das auch. Aber sag gleich, das war jetzt ein bisschen zu früh, aber Herr Vogt hat mir jetzt erklärt, wie diese Zahlenwerttabelle funktioniert. Und eigentlich wünsche ich mir, dass ich morgen nochmal so eine ähnliche Arbeit schreibe. Und dann wird deine Mutti niemals schimpfen, sondern die wird eher sagen, wow, ich drücke dir die Daumen, dass du morgen wieder eine Arbeit schreibst. Und das passierte auch. Natürlich war das nicht die einzige Leistungskurskontrolle, sondern es gab mehrere. Und plötzlich schrieben meine Sechser eine 1 oder eine 2. Am Ende war es so, dass alle Schüler, die eigentlich so 5 und 6 gestanden hatten, ausnahmslos 3, 2 und einer hatte sogar eine 1 auf dem Zeugnis. Also das war, da war natürlich der Glaubenssatz vorher so oder praktisch Mathe als Angstfach oder so, das war dann also ein anderer Job von mir, dass ich also ihnen die Angst nehmen konnte. Aber Fakt ist eins, das, was unsere Fußballer natürlich auch nicht machen werden, die werden auch nicht sagen, jetzt schmeißen wir alles hin, wir werden nie wieder Fußball spielen wegen so einem blöden Schiedsrichter. Fußball ist einfach ungerecht und das geht gar nicht. Wir haben uns angestrengt und trotzdem werden wir nicht belohnt. Das ist nicht fair. Ja, die wissen natürlich ganz genau, dass nicht jeder Schiedsrichter gleich gut ist. Sie selber machen es ja auch, auch nicht. Sie haben ja selbst nicht jeden Tag die allerbeste Form, aber vom Schiedsrichter erwartet man das. Vielleicht ist der Schiedsrichter, vielleicht hat er irgendwas zu Hause erlebt, vielleicht ist jemand gestorben oder sein Kind ist krank geworden, er macht sich große Sorgen, ist ein bisschen unkonzentriert, pfeift dann an der richtigen Stelle eben nicht oder an der falschen Stelle und fällt dann ein Urteil. Natürlich darf man nicht arrogant sein und dann nicht zum Video, zur Möglichkeit der Überprüfung gehen. Das kann man ihm wirklich vorwerfen. Aber es wird andere Schiedsrichter geben, die genauso schlecht pfeifen. Oder es wird Schiedsrichter geben, die natürlich auch mal richtig gut pfeifen. Vielleicht pfeifen sie aber auch schlecht und wir haben den Vorteil davon. Aber das ist nun mal ein Individualsportart und es wird nicht vom Computer registriert, wie das mit. Natürlich versuchen die Verantwortlichen so wenig wie möglich Fehler einzubauen. Selbst der Chip in dem Ball, nicht, ob der nur über die Linie geht oder nicht, hätte es damals kein Wembley-Tor gegeben und wir wären nochmal Weltmeister geworden. Aber es ist Fehler passieren, das muss man wissen. Und die Frage ist nur, wie geht man damit um? Dass Aufgeben keine Option ist, das haben wir in diesem Jahr ja auch bewiesen mit der Akademie für Lernmethoden. Wir hatten damals die Idee mit dem Learn-to-Learn-Kongress. Und wir hatten wahnsinnig tolle Beiträge. Und am Ende haben wir 200 Teilnehmer gehabt. Ich sagte, Mensch, 200 Teilnehmer lohnt sich. Wir müssen mehr machen. Wir haben daraus gelernt, haben mit den Affiliates jetzt gesprochen, sagt, ladet die Leute ein. Aber es passierte irgendwie nicht. Und wir waren enttäuscht. Na gut, beim zweiten Mal, beim dritten Mal, beim vierten. Selbst beim fünften Mal hatten wir nicht mehr als 270 Teilnehmer. Also sagen wir mal, das waren, wenn wir unsere Arbeitszeiten nicht berücksichtigen, war das eine Nullnummer, was jetzt, sagen wir mal, die Finanzen betrifft. Aber eigentlich wollten wir Zehntausende Leute an unseren Kongress teilhaben lassen, weil das wichtig ist, weil da Lösungen angeboten werden. Das Schlimme ist nur, warum hört dann keiner zu, so ungefähr, nicht? Also wir haben doch die Lösung. Ihr habt alle so viele Probleme mit dem Lernen und wir haben sie und wir kriegen euch nicht an den Apparat. Was können wir machen? Und jetzt haben wir wirklich im fünften überlegt, machen wir es denn überhaupt nochmal oder nicht? Dann haben wir kurz überlegt und gesagt, naja, aufgeben ist doch eigentlich keine Option. Sicherlich könnte man sagen, wenn ein Pferd tot ist, dann steige ab, sagten na, die alten Indianer, ne? Aber der war ja nicht tot. Und wir hatten ja weiterhin wahnsinnig tolle Referenten. Und dann kam die Idee mit dem Hotel, mit unserem Learn-to-Learn-Hotel. Und wenn ich das jetzt hier einspreche, dann haben wir zurzeit 1156 Teilnehmer in unserem Hotel, in dem ja erst im September, und das ist ja erst in 3 Monaten oder 2,5 Monaten. In 2,5 Monaten wird der Kongress erst freigeschaltet. Und jetzt schon haben wir 1150 oder 56 Hotelgäste. Also war es wichtig, eben nicht aufzugeben. Und vielleicht, wenn du das jetzt hier hörst und bis zu Ende zugehört hast, dann guckst du heute noch in dieses Hotel rein, in dieses learn-to-learn-kongress.de. Da findest du das. Und dann bist du begeistert und du kannst jetzt schon so wahnsinnig viele Dinge machen, die wir dir da anbieten. Und das ist kostenlos und das begeistert wirklich ganz, ganz viele Menschen. Ich bin auch begeistert davon, wie zum Beispiel unsere Melissa die Bilder gezeichnet hat für unser Hotelzimmer und so weiter. Also mach's einfach. Wir haben nicht aufgegeben, wir bleiben aktiv. Wir haben ganz kurz mal die Krone gerichtet und jetzt machen wir, jetzt ziehen wir durch. Und die 10.000, die schaffen wir in diesem Jahr auch noch. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens.
Du hörtest den Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt. Gern lade ich dich ein, uns zu besuchen. Online findest du uns unter akademie-für-lernmethoden.de, unseren großen Online-Shop unter mindmaps-shop.de oder du kommst direkt vorbei in Fürstenwalde an der Spree in der neuen Spreestraße Nummer 2. Wir freuen uns auf dich. Dein Jens.